Ja. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt etwas verwunderlich, weil diese Sache, also diese signalisierte oder die nicht signalisierte Aktivität der Abgeordneten, weil diese Problematik ja jetzt nicht gerade vollkommen neu ist. Das bedeutet, also zum Beispiel auch solche engagierten Leute wie Frau Kosche oder sowas, die ja schon da Erfahrung haben in diesem Bereich, die haben bisher nicht signalisiert, dass sie entsprechend bei einer relativ klaren Perspektive, dass hier gegen das Budgetrecht des Parlaments verstoßen wurde, dagegen vorzugehen.
Also wir haben von der Grünen Fraktion hatten wir gerade auch negative Aussage bekommen, also dass sie erstmal nicht prüfen werden. Ich hatte gestern noch ein Gespräch mit Frau Künast. Dort wurde auch nicht signalisiert, dass sie hier, also sie, Frau Künast hatte ich zwar von diesem Leitfaden schon erzählt, sie hat gesagt, die Grünen wären auch bereit, das zu prüfen, ob das für sie ein gangbarer Weg ist, aber jetzt in der nahen Vergangenheit ist da meines Wissens nach nichts passiert und alle anderen auch nicht.
Und man darf auch nicht vergessen, der Leitfaden ist gestern gedruckt worden. Ja, der Leitfaden ist vorletzte Woche erst von der Arbeitsgruppe quasi in der Endredaktion nochmal verabschiedet worden. Wir hätten natürlich auch gerne das alles noch viel früher gehabt und auch noch, wären dann schon mit den Parlamentariern auch in der Wahlkampfphase ins Gespräch gekommen. Aber das ging eben einfach. Wir wollten seriös prüfen, wir wollten gründlich prüfen und es gab dann auch noch andere Rückfragen, die auch geklärt werden müssen, sodass also wir im Grunde jetzt mit einer Pressekonferenz heute an die Öffentlichkeit gehen und die dürfen eins nicht vergessen, was die Rekommendation Diskussion betrifft. Es wird immer der Eindruck erweckt, als ob es nur um die Höhe eines angemessenen Preises geht. Die Verträge sind die Grundlage, die Geschäftsgrundlage der Rekommunalisierung. Und wenn es uns gelingt, diese Geschäftsgrundlage, die Verträge für nichtig zu erklären, ja, dann führt das eben, die Nichtigkeit führt dann eben auch für die Voraussetzungen, für die wir uns immer eingesetzt haben, für eine kostengünstige Rekommunalisierung. Denn das würde, und da zitiere ich jetzt Professor Kessler, im Idealfall dazu führen, dass natürlich der Senat die 1,68 Milliarden Euro rückerstatten müsste, den Einkaufspreis, aber die auf einer nicht rechtmäßigen Grundlage erwirtschafteten Gewinne müssten gegengerechnet werden. Ja, das darf man nicht vergessen. Und das, dann hätten wir natürlich die Möglichkeit, die Rekommunalisierung zu äußerst günstigen Konditionen zu bekommen. Und wenn ich dann noch den günstigen Kommunalzins noch in Rechnung stelle und man könnte das vielleicht auch über die Investitionsbank dann sogar auch noch versuchen zu managen, dann sind die Voraussetzungen eigentlich wirklich gut, dass nicht mal der Haushalt vordergründig belastet wird. Da war noch eine Rückfrage, ja?
Scheint ja die Neigung der Fraktionen, hier in unserem Sinne tätig zu werden, recht gering zu sein. Eben fiel das Wort von Verträgen zulasten Dritter. Dieser Dritte bin ich, sind wir Berliner Bürger. Ist die Frage, kann man hier nicht sogar strafrechtlich vorgehen, dass man sagt, wir haben einen Vertrag abgeschlossen, der zulasten anderer geht und wir müssen zahlen und können es nicht dagegen werden.
Wir haben die Frage der strafrechtlichen Prüfung durch einen promovierten Juristen, der Strafrechte wurde auch geprüft, aber da wurden die Chancen sehr gering eingestuft. Was wir aber auf alle Fälle machen werden, die Arbeitsgruppe wird ihre Arbeit fortsetzen. Wir wollen also auch noch andere Rechtsgebiete, jetzt nicht nur Haushaltsrecht, Verfassungsrecht, noch einbeziehen, sondern auch Gesellschafts- und Steuerrecht. Da sollen die Verträge auch nochmal auf den Prüfstand. Aber wir haben jetzt in der ersten Auflage uns erstmal darauf konzentriert, auch vor dem Hintergrund, dass wir eine neue Regierungskonstellation ja bald haben, dass wir eben einfach den Abgeordneten mal diesen Weg aufzeigen. Und wir werden, wie gesagt, diese Broschüre wird allen Abgeordneten zugestellt werden. Und da sind wir gespannt, ob wir eine Rückmeldung bekommen. Oft sieht man ja im politischen Alltagsgeschäft den Wald vor lauter Bäumen nicht und denkt, wir haben das Betrieb gesetzt, wir haben dies und das und da wird schon irgendwo eine gesetzliche Grundlage da sein für diese, wohlgemerkt, darum geht es, für diese Gewinnausfallgarantie. Aber wenn sich das Betriebegesetz in aller Ruhe wirklich durchlesen, Paragraph für Paragraph, Sie werden dort keine gesetzliche Grundlage für diese Gewinnausfallgarantie finden. Ja? Und es gibt keine gesetzliche Grundlage dafür und darum denken wir wirklich, man kann diesen Weg über den Verstoß der Verfassung durchaus gehen und man sollte es einfach versuchen. Und um eben die Geschäftsgrundlage der Teilprivatisierung auf diese Art und Weise eben also auch den Garaus zu bereiten.
Ich verstehe aber jetzt noch nicht, warum der strafrechtliche Hebel nicht greift. Man muss ja auch einsehen, dass wir Bürger keine Möglichkeit haben, irgendwas zu tun,
ja.
Dass das ein Hoffnungszeichen wäre.
Strafrechtliche Möglichkeiten, da müssen Sie auch immer berücksichtigen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Untreue-Paragraphen sind oder Betrugsparagraphen und so weiter, das ist insofern sehr schwierig, weil Sie müssen immer den jeweilig agierenden Vorsatz nachweisen. Und das ist eine ganz große Krux, die bisher in Deutschland, sage ich mal, so gut wie überhaupt noch nicht nachgewiesen werden konnte. Also wir haben das sehr, leider, sage ich dazu, sehr, sehr selten gehabt. Es ist sehr, sehr schwierig, diese Tatbestandsmerkmale erstmal als erfüllt anzusehen und zum Zweiten eben auch diesen Vorsatz als erfüllt anzusehen. Und da haben wir außerordentlich wenig Chancen, zumal, und das muss ich dann auch noch dazu sagen, wir brauchen ja auch dazu Beweise. Also das heißt, wir müssen etwas vorlegen. Und das, was wir im Moment haben, also diese offengelegten Verträge, da können wir jetzt nicht beweisen, dass in irgendeiner Form, die damals diese Verträge abgeschlossen haben, dass die, was weiß ich, einen Untreuevorsatz hatten oder irgendetwas in dieser Richtung. Da müssten wir, sage ich mal, auch noch interne Dokumente haben, an die wir nicht herankommen, ja, die wir auch nicht haben. Und jemanden zu strafrechtlich zu verfolgen, der, sage ich mal, und wir können das nicht beweisen, das ist, denke ich mal, erstmal ziemliche verlorene Liebesmühe. Also das dürfte sehr, sehr schwierig werden.
Was wir aber vielleicht eine Möglichkeit besteht, das haben wir jetzt so erstmal ganz grob diskutiert, das wurde vom Arbeitskreis noch nicht weiter diskutiert, aber im Rahmen der Rechtsfortbildung zum Beispiel auch darüber nachzudenken, auf Bundesebene sind die Möglichkeiten des Organstreitverfahrens durch Gerichtsurteile und so weiter auch schon etwas stärker präzisiert worden. Aber wir haben das Interessante, dass wir auf Landesebene auch im Grunde noch ein weiteres Organ haben, nämlich den Volksgesetzgeber. Ja, wir haben den Volksgesetzgeber, der hat ja eigentlich auch Organstatus, und man könnte jetzt darüber diskutieren, ob der Volksgesetzgeber, vertreten durch die 5 Vertrauenspersonen, ja, inwieweit diese 5 Vertrauenspersonen vielleicht auch die Möglichkeit hätten, ein Organstreitverfahren in die Wege zu leiten. Aber das ist, wie gesagt, das ist jetzt ganz wild konstruiert, ja. Und das ist von der Arbeitsgruppe noch nicht durchdacht. Wir bewegen uns jetzt erst einmal in den traditionellen Rahmen, aber warum eigentlich nicht? Man hat auf Landesebene die direkte Demokratie zugelassen. Es gibt die Volksgesetzgebung, und warum sollte der Volksgesetzgeber nicht eigentlich auch den Organstatus verliehen bekommen und das dann die 5 Vertrauenspersonen entsprechend tätig werden können?
Ich möchte noch eines sagen zum Strafrecht, was ich eben noch nicht gesagt habe. Erstens, Sie sehen zum Beispiel an den Prozessen zum Berliner Bankenskandal, Stichwort Landowski, wie schwierig das ist. Und zum Zweiten muss man hier auch berücksichtigen, selbst wenn wir, um nur mal eine Akteurin zu nennen, hier Frau Fugmann-Hesing, irgendeine Untreue nachweisen könnten, damit wäre der Vertrag nicht aus der Welt. Ja. Also nicht, dass ich das nicht gerne tun würde, ja, aber oder auch nicht befürworten würde. Aber das Problem ist, wir müssen diese Verträge anfechten. Solange wir die nicht angefochten bekommen, ist die Teilprivatisierung in der Welt, gelten sie und wird auch danach gehandelt, und werden wir auch diese hohen Kalkulationen haben, diese hohen Wasserpreise haben. Also das wird eher dann nach oben gehen als nach unten. Also wichtig ist, dass wir eben diese Vertragsanfechtung hinbekommen.
Genau das gleiche Problem haben wir übrigens auch bei der Normenkontrollklage. Sie können eine Normenkontrollklage nur gegen Gesetze initiieren. Das heißt, nie mehr mal an, man klagt gegen das Betriebegesetz aus den und den Gründen, und man kann das Betriebegesetz dann eben auch auf den Prüfstand stellen, und es wird dann auch in Teilen für verfassungswidrig, wie auch immer, befunden. Damit bekommen wir die Verträge nicht weg. Ja, denn die Verträge sind nicht Gegenstand einer Normenkontrollklage. Darum hatte sich die juristische Arbeitsgruppe eben also auch gegenüber Anfragen auch von Seiten des Sprecherteams des Wassertisches des Neuen diesbezüglich entsprechend auch positioniert, hat gesagt, davon hat Frau Winkler auch abgeraten, weil, wie gesagt, man durch eine Normenkontrollklage, die sich gegen das Betriebegesetz richtet, die Verträge gar nicht in irgendeiner Form in die Schusslinie kriegt. Das ist das Problem.
Noch ganz kurz zu Frau Künast, wenn Sie gestern mit ihr noch gesprochen haben, hat sie irgendwie erklärt, wieso dieses Thema bei ihr keinerlei Priorität oder eine sehr geringe Priorität nur genießt?
Sie hat nicht gesagt, dass es keine Priorität genießt, sondern sie hat bei der Frage, ob sie eine Rekommunalisierung anstreben oder doch die Teilprivatisierung aufrechterhalten wollen, sich, sage ich mal, eher ein Türchen offen gelassen, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Also gesagt, dass sie eben das prüfen werden, ob das für sie ein gangbarer Weg ist und dass sie dann eben auch prüfen werden, ob eine Rekommunalisierung tatsächlich Sinn macht und ob das sich auch rechnet und so, also in diesem Tenor ging das gestern.
Ja.
Ich habe nur eine Verständnisfrage, weil Sie jetzt eben nochmal darauf hingewiesen haben, wir haben die Pressemitteilung des Wassertisches am Ende von Wasserbürgern sprachen. Können Sie mir diese Unterscheidung nochmal erklären?
Gerne.
Weil ich sehe, dass das ist ja die eine Seite, der Meinung Normenkontrollpfeiler ist der richtige Weg und Sie sagen, die Warnstreitverfahren ist der richtige Weg. Also wo ist da eine Zersplitterung?
Also es ist insofern keine, ich bin nach wie vor beim Wassertisch, ich gehöre jetzt zu den Gründungsmitgliedern, ich habe den Gesetzestext geschrieben, bis zum Volksentscheid war ich auch der Sprecher des Volksentscheids, nicht der Sprecher des Wassertisch, der Sprecher des Volksentscheids und ich betone immer, dass der Volksentscheid ist das Ergebnis eines groß angelegten Bündnisses. Von Einzelpersonen, von kleineren Organisationen bis zu Großorganisationen, wie der Verbraucherzentrale, dem Bund der Steuerzahler und so weiter. Also es ist wirklich, und da habe ich auch, glaube ich, versucht, viel Bündnispartner auch mit ins Boot zu holen, was uns ja letztendlich auch gelungen ist. Ich habe dem Wassertisch im April auch mal vorgeschlagen, dass natürlich die juristische Auseinandersetzung längere Zeit in Anspruch nehmen wird. Und da hatte ich die Idee geboren, eben ein neues Mitbestimmungsgesetz zum Thema, was soll die Rekommunalisierung kosten, auf den Weg zu bringen. Das wurde vom Wassertisch einfach nicht getragen, habe ich gesagt, oder von der Mehrheit des Wassertisches, von einzelnen Wassertischaktivisten, die auch heute hier sitzen, durchaus. Aber da habe ich gesagt, gut, bevor diese Diskussion auf dem Portal des Wassertisches nicht dargestellt wird, mache ich lieber das Wasserbürgerportal auf, aber es ist keine Konkurrenz, es ist wirklich eine Ergänzung. Wenn das von einzelnen neuen Sprechern des Wassertisches anders kommuniziert wird, tut mir das leid. Ja? Und ich bin der Meinung, es gibt ja durchaus verschiedene Wege, die zum Ziel führen können. Und die Veranstaltung heute, wie gesagt, ist auch jetzt, wird von den Wasserbürgern mit unterstützt, aber das Ergebnis ist ein Ergebnis des Arbeitskreises unabhängiger Juristen. Und die sind unabhängig aus dem einfachen Grund, die fühlen sich keiner Organisation zugehörig, aber die fühlen sich dem Volksentscheid verpflichtet und haben sich einfach gesagt, also wir haben auch gar nicht die Zeit, abends da einmal im Monat, die sind alle beruflich eingebunden, abends immer beim Wassertisch dabei zu sein. Sie haben aber gesagt, aber den Volksentscheid unterstützen wir natürlich in seiner Intention, in seiner Sinngebung. Und darum hat sich dieser Arbeitskreis unabhängiger Juristen gegründet. Und ich hoffe auch, Sie können ja mal gucken, auf welcher Homepage Sie zum Beispiel das Schreiben zum europäischen Vertragsverletzungsverfahren finden, das hier mit Transparency International der Verbraucherzentrale, also mit auf den Weg gebracht hat. Auf der Wassertischseite ist es leider nicht herausgestellt, auf der Wasserbürgerseite wird es herausgestellt. Warum da diese internen Diskrepanzen sind, kann ich Ihnen nicht erklären, ist mir auch egal. Es ist mir nur wichtig, dass wir fühlen uns, glaube ich, alle dem Volksentscheid sehr verpflichtet und dass wir das Projekt eben an sich voranbringen und da geht es überwiegend um die Vertragsanfechtung.
Aber dann nochmal eine Nachfrage, weil Sie sagen jetzt, arbeitskreisunabhängige Juristen, in der Presseerklärung heißt es, neben dem arbeitskreisunabhängige Juristen guckt auch die Arbeitsgruppe, das war natürlich das Klärwerk, die unter der Teilpolitisierung.
Das ist
Klärwerk kommt offenbar zu dem Schluss, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Organstreitverfahren?
Falscher Weg. Nein. Nein, also das ist das. Nein, also wir haben jetzt hier uns, wir haben, das hat Herr Rodecker schon erklärt, das Normenkontrollverfahren für die Vertragsentfechtung nicht als den richtigen Weg angesehen, weil in einem Normenkontrollverfahren, wie eben der Begriff es schon sagt, eben Gesetze auf dem Prüfstand stehen und nicht Verträge. Es gibt auch gar keine Konkurrenz. Also ich wurde gefragt im Wassertisch, ich habe das auch im Arbeitskreis unabhängiger Juristen diskutiert, dieses Normenkontrollverfahren. Wir haben gesagt, es ist für die Vertragsanfechtung nicht der richtige Weg. Das Sprecherteam des Wassertisches hat diese Anregung nicht aufgenommen hat eben weiterhin, wirkt eben weiterhin damit. Aber das heißt nicht, dass der Wassertisch, soweit ich weiß, sagt, Organstreitverfahren ist kein gangbarer Weg, sondern der Wassertisch hat das bisher gar nicht diskutiert, zumal ja auch, sage ich mal, in dieser Klärwerksgruppe auch keine Juristen sitzen. Also es ist keine juristische Überprüfung.
Eben. Und Sie sehen ja auch allein dadurch, dass wir jetzt hier auch diese Pressemitteilung integriert haben vom Wassertisch, dass es also da keine Gegensätzlichkeiten gibt, sondern im Gegenteil, wir nehmen diese Einladung für die Veranstaltung hier gerne auf und machen darauf aufmerksam in der Hoffnung, dass dann das Thema nächste Woche auch nochmal in den Medien dargestellt wird. Und man kann ja, wenn man dann einzelne Abgeordnete, die eine Normenkontrollklage unterstützen würden, das Betriebegesetz, da hoffen wir natürlich auf Synergieeffekte, dass die dann eben einfach sagen, okay, Betriebegesetz ist die eine Sache, aber Vertragsanfechtung ist ja ganz wichtig. Dieser 23-7, diese Gewinnausfallgarantie, wie hat man das mal machen können? Mit jedem Abgeordneten, mit dem Sie informell reden, der wird Ihnen das bestätigen, ja? Und darum hoffen wir eben, dass wir dann über diese Synergie auch noch ein paar Abgeordnete gewinnen können, die wir dann auch anfragen können. Haben Sie schon unseren Leitfaden oder den Leitfaden des Arbeitskreises zur Kenntnis nehmen können und so weiter? Und dass wir auf diese Art und Weise dann eben auch für die nächste Legislaturperiode am Anfang dann vielleicht auch gleich ein schönes neues Ergebnis auch öffentlich vorstellen können.